Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Sitzung der Top News aus der medizinischen Forschung begrüßen. Es sollte eigentlich Herr Professor Aßmann seine in Science Advances erschienene Arbeit über Peripheral Neural Interface vorstellen. Leider musste Professor Aßmann kurzfristig absagen. An seiner Stelle wird jedoch Herr Christopher Festin den Vortrag halten. Wir gratulieren jedenfalls beiden Herren zur Publikation in dieser hochrangigen Zeitschrift. Und ich darf nun Professor Aßmann kurz vorstellen. Er ist der stellvertretende Leiter der Universitätsklinik für plastische und rekonstruktive ästhetische Chirurgie im AKH und befasst sich mit bionischer Extremitätenrekonstruktion, das heißt mit der Wiederherstellung der Funktion von geschädigten Extremitäten. Er hat zur Entwicklung einer Reihe von innovativen Techniken beigetragen, mit denen die neuromuskuläre Tätigkeit der Extremitäten wiederhergestellt werden kann. Und jetzt bitte ich Herrn Dr. Festin, diese Arbeit zu schildern und uns darzulegen. Bitte, Dr. Festin.
Ja, danke für die Vorstellung. Ich spreche heute über die letzten eineinhalb Jahrzehnte der Forschungsarbeiten des Labors für bionische Extremitätenrekonstruktion und vor allem auch über die jetzt rezent erschienene Arbeit meines Kollegen Vlad Jaroschenko in Science Advances. Kurz zum Interessenskonflikt, da gibt es keine Konflikte. Die ganzen Projekte wurden von einem ERC Synergy Grant von der Europäischen Union finanziert. Vielleicht ein bisschen Kontext und ein bisschen eine Übersicht darüber, was wir machen. Es gibt verschiedenste Pathologien oder Unfallmechanismen, die dazu führen, dass Patienten, so wie dieser Herr hier, letztlich mit einer amputierten Extremität enden. In diesem Fall war es eine elektive Amputation nach einem schwerwiegenden Plexusschaden, der eine nahezu funktionsunfähige Hand zurückgelassen hat. Historisch betrachtet wurden diese Art von Amputationen typischerweise mit mechanischen Prothesen rekonstruiert oder ersetzt, wenn man so möchte. Die werden am Patienten angeschnallt, haben hier, wie man auch hier sieht, Kabelzüge, welche dann über die verbleibende Extremität, den Amputationsstumpf oder auch über den Schultergürtel bewegt werden können. Also man bewegt den Schultergürtel, hat dann Spannungen auf diesen Kabeln, die dann letztlich die hier in diesem Fall so wie eine Klaue bedienen. Die Patienten waren bis jetzt eigentlich und auch in der Literatur sehr zufrieden damit. Einerseits, weil es sehr einfach zu verwenden ist und weil es dem Patienten auch eine Form von Sensibilität gibt, nämlich ein gewisser Widerstand am Prothesenstumpf und auch ein gewisses Gefühl von Propriozeption, was im weiteren Verlauf noch wichtig sein wird. Wir versorgen die Patienten allerdings mit myoelektrischen Prothesen, umgangssprachlich auch gedankengesteuerte Prothesen. Darum handelt dann auch die Arbeit in Science Advances. Die Frage, die eigentlich alle Gruppen in der Bionik wirklich beschäftigt, ist, wie schafft man es, diesen hohen Informationsfluss aus dem zentralen Nervensystem über das periphere Nervensystem, welche dann ganz filigrane Bewegungen der Hand, der intrinsischen Handmuskulatur zum Beispiel steuert, wie schaffen wir es, diese Signale in für eine Maschine, in diesem Fall die Prothese, verständliche Sprache umzuwandeln. Letztlich würde man wollen, dass der Patient einfach nur an eine Bewegung der verlorenen Extremität denkt und die Prothese dann genau das umsetzt. Wie schließen wir also die Maschine an das Nervensystem an? Jetzt könnte man meinen, warum nicht einfach direkt die Nerven belauschen, die Nerven messen, um motorische Signale oder auch sensorische Signale zurück in den Nerven zu liefern? Das haben sich viele Gruppen auch schon seit den 1970ern circa gedacht. Damals vor allem eigentlich, um Signale zurückzusenden, aber es gab auch Gruppen, die sich damit beschäftigt haben, diese winzig kleinen Ströme zu messen, um motorische Signale in Kontrollsignale für Prothesen umzuwandeln. Und wie man an dieser schematischen Grafik, jetzt rezent in Nature Biomedical Engineering erschienen, erkennen kann, gibt es da verschiedene Methoden. Hier die zwei rechten Elektroden sind mit sehr feinen Elektrodenspitzen ausgestattet, die eigentlich den Nerv penetrieren. Also es ist wirklich ein Nerventrauma, das da auch entsteht. Hier weiter links ist es eine sogenannte Cuff-Elektrode, die den Nerven umschlingt, eigentlich umschmiegt im besten Fall. Aber wenn man weiß, wie filigran Nerven sind und wie schnell die beleidigt sein können, dann kann man sich vor allem bei solchen Elektroden, aber auch bei solchen, durchaus vorstellen, dass der Nerv Schaden nimmt. Man denkt da nur an ein Karpaltunnelsyndrom zum Beispiel. So schauen die Geräte dann echt aus. Und vor allem im angloamerikanischen Raum gibt es einige Gruppen, die zumindest in Fallserien sehr erfolgreich damit sind. Im weiten klinischen Gebrauch sind die allerdings noch nicht. Also da fehlen noch die Ergebnisse dafür. Wir haben uns damit auch beschäftigt und haben in einem Tiermodell, hier jetzt der Nervus ischiaticus und seiner Trifurkation in der Ratte, ebenfalls so eine penetrierende Elektrode eingebaut, weil wir wissen wollten, was dann passiert und ob wir damit mit den Nerven sprechen können. Und was wir aber gefunden haben ist, hier sehen Sie einen gesunden Nervus ischiaticus der Ratte, sehr viele schöne, dicke, myelinisierte Axone. Und auf der rechten Seite sehen Sie den Faszikel, nachdem wir die Elektrode eingebaut haben. Und eigentlich ist es eine Fibrosewüste. Der Nerv ist in Wahrheit tot und vollkommen degeneriert. Und wir haben dann von dieser Methode Abstand genommen und haben uns dann eigentlich einer biologischen Methode zugewandt. Die nennt sich Targeted Muscle Reinnervation, basiert in Wahrheit nur auf Nerventransferchirurgie. Anstatt mit dem Nerven direkt zu kommunizieren, schließen wir die amputierten Nerven aus einem Stumpf an biomechanisch irrelevanten Muskeln an. In diesem Fall wäre es jetzt ein klinohumoral amputierter Patient. Das heißt, der Deltoideus, der Pectoralis, der Latissimus dorsi, die machen mechanisch alle nichts mehr. Jetzt werden die verbliebenen Nervenstümpfe, Nervus medianus, ulnaris, radialis, musculocutaneus, an diese Muskeln angeschlossen. Sie werden reinnerviert und wenn der Patient dann an spezifische Handbewegungen, wie zum Beispiel den Faustschluss denkt, dann kontrahiert der neu reinnervierte Muskel und dieses Signal, das ist dann wie ein biologischer Verstärker, dieses Muskelsignal kann dann zur Steuerung von Prothesen verwendet werden. Das heißt, wir machen den Nerventransfer, wir verwenden Oberflächenelektroden, welche einfach das Summenpotenzial, also einfach die gesamte Aktivität des darunterliegenden Muskels messen und das dann in Prothesensteuerung verwandeln. Und das ist einer von unseren Patienten, ein sehr junger Mann, der sehr gut mit seiner Prothese umgehen kann, hier beim Schnürsenkel zubinden. Und es funktioniert sehr gut, es hilft ihm sehr, aber was man schon bemerkt, ist, dass die Prothese eigentlich als Hilfsinstrument verwendet wird. Sie greift vor allem, während die filigranen, feinen Bewegungen von der gesunden Hand ausgeführt werden. Und das wollen wir verändern, dass die Prothese langfristig auch diese feinen Bewegungen durchführen kann. So kommen wir dann zu der Arbeit. Hier haben meine Kollegen, sie sind der Frage nachgegangen, wie viel Information kann ein Muskel, der neu angeschlossen wird, also der einen neuen Nerven erhält nach Amputation, wie viel Information kann der wirklich bereitstellen für die Prothesensteuerung? Das heißt, wir haben einen Muskel ausgesucht, in diesem Fall in der Ratte den Musculus sternomastoideus, durchtrennen den Motorast vom Nervus accessorius, haben dann drei verschiedene Gruppen gehabt, in denen wir den Nerven wieder angeschlossen haben und wollten dann im Nachhinein wissen, wie viel Information gibt uns dieser Muskel wirklich, um damit Prothesen steuern zu können. Im besten Fall sehr viel, damit die Bewegungen immer feiner werden. Es waren insgesamt 69 Ratten. Das Sternomastoideus war das Ziel. In der einen Gruppe haben wir den motorischen Ast durchtrennt und einfach wieder repariert. Im anderen Fall haben wir einen Nerventransfer eines Facialis-Astes verwendet. Der Facialis deswegen, weil er extrem viele motorische Fasern beinhaltet und damit eine sehr hohe Informationsdichte bereitstellt. In der dritten Gruppe den distalen Nervus ulnaris, proximal zum Handgelenk, wo schon sehr wenig Motorfasern sind. Das Ganze haben wir 12 Wochen nachuntersucht und dann morphologisch wie auch elektrophysiologisch aufgearbeitet. So hat das dann schematisch ausgeschaut. Das war ein intraoperatives Bild des Rattenhalses. Hier sieht man den angeschlungenen Musculus sternomastoideus, der Motorast des Nervus accessorius und hier oben der Ramus marginalis mandibulae vom Nervus facialis. Der wird dann abgesetzt, wie auch hier im Schema zu erkennen, und mittels einer epineuralen Naht hier am Musculus sternomastoideus statt dem motorischen Ast fixiert. Selbes Prinzip beim distalen Ulnaris. Der distale Ulnaris wird hier kurz vor dem Handgelenk genommen, da muss man recht weit aufmachen. In einer avaskulären subpektoralen Ebene wird er dann durchgeführt, rauf zum Musculus sternomastoideus und dann in selber Weise wieder mit einer Nervennaht fixiert. Nach 12 Wochen wollten wir dann wissen, ob diese Nerven tatsächlich den Weg in den Muskel hineingefunden haben und haben diese Nerven einfach elektrisch stimuliert. Und wie man hier in diesen Videos unschwer erkennen kann, sie zucken sehr gut. Die Nerven sind in die Muskel eingewachsen, also das war schon mal ein Erfolg. Die abgeleiteten Muskelsignale, also die EMG-Amplituden, haben sich statistisch jetzt zueinander nicht unterschieden, also wir konnten in jedem Fall sehr gute Signale messen und auch das Muskelgewicht als Zeichen oder als Ausdruck der Atrophie, falls es nicht gut reinnerviert, war sehr beeindruckend. Der Nervus facialis mit sehr viel Motorinformation war quasi gleich zum nativen Muskel. Die anderen beiden haben einen leichten Muskelmassenverlust gehabt. Zwar statistisch signifikant, makroskopisch eher nicht erkennbar. Als wir das dann immunhistochemisch aufgearbeitet haben, konnten wir dann die Innenarchitektur eigentlich dieser Muskel mit dem reinnervierten Nerven betrachten. In Blau sehen wir die Muskelfasern, in Rot die Nervenfasern, die sich hier dann verästeln und dann zu diesen grünen neuromuskulären Endplatten wandern. Das ist ein Kontrollmuskel, nativ, genau so, wie er in der Ratte in der Natur vorkommt. Hier ist es nach dem Facialis-Transfer und wir sehen noch immer sehr viele Nerven, sehr viele neuromuskuläre Endplatten, aber das Bild ist anders. Es ist deutlich verästelt, sehr viel filigraner und kleiner, nicht mehr so ein schönes Ast-System, das sich dann verzweigt. Selbes beim Nervus ulnaris-Transfer, deutlich verästelt, sehr viele motorische Endplatten im Vergleich zum nativen Muskel und nicht mehr so ein schönes strukturiertes Bild. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass die Nerven, die wir transferiert haben, eigentlich einen Abdruck im Muskel hinterlassen. Das ist die Verteilung der Muskelfasertypen in einem normalen Musculus sternomastoideus. Wir haben hier sehr viele schnelle Muskelfasern, Typ 2. Wir haben hier auch sehr viele 2a intermediäre Fasern und einige langsame dazwischen. Und nach dem Transfer haben die Muskeln ganz anders ausgeschaut. Also wir haben wirklich über noch nicht ganz bekannte neurophysiologische Mechanismen den Muskel in seiner Architektur verändert. Nach dem Facialis-Transfer hat der Muskel tatsächlich die Architektur eines facialen Muskels angenommen, zumindest was die Fasertypen betrifft, und ebenso nach dem Ulnaris-Transfer. Wir wollten dann wissen, aber wie viele Motorneuronen tatsächlich jetzt mit über diesen Muskel kommunizieren nach dem Nerventransfer und haben intramuskulär einen Farbstoff appliziert, der dann ins zentrale Nervensystem über diese Axonbündel zurücktransportiert wird. Und als wir dann die Facialiskerne im zentralen Nervensystem betrachtet haben, konnten wir sehen, dass äußerst viele Motorneuronen über diesen Muskel nun kommunizieren. Die motorischen Einheiten haben sich also verkleinert, der Muskel hat nun viel mehr motorischen Input, als er im nativen Zustand hatte. Dasselbe haben wir auch beim Ulnaris-Transfer gemacht, wieder einen retrograden Farbstoff in den Muskel appliziert, der zurück zu den Dorsalganglien bzw. zu den jeweiligen Rückenmarksegmenten wandert. Und nach Entfernung bzw. nach Laminektomie und dann Entnahme des Rückenmarkes bzw. der Dorsalganglien konnten wir feststellen, dass tatsächlich der Nervus ulnaris hier über den Muskel kommuniziert. Und hier rechts oben sehen Sie dann eine sehr interessante Grafik, die eigentlich die Kernaussage dieser Arbeit ist. Nach einem Nerventransfer mit einem sehr motorisch ausgeprägten Nerven sehen wir, dass der Muskel einen Motoneuronen-Count, also wirklich eine Anzahl an Motoneuronen beinhaltet, die das 15-fache vom nativen Zustand ist. Also wir können wirklich geballte Motorinformation in einen Muskel einlagern und auch ablesen. Wenn man daran zurückdenkt, die EMG-Amplituden waren eigentlich genau dieselben. Das heißt, für die Muskelkraft hat es wenig Unterschied gemacht. Für die Prothetik ist es aber ein ganz großer Unterschied, weil wir viel mehr Information extrahieren können. Wir haben das Ganze dann auch auf andere Art und Weise betrachtet. Wir haben uns gedacht, wir könnten einen großen Nerven anschließen, aber was passiert, wenn wir zwei oder mehr Nerven anschließen? Kann der Muskel damit umgehen? Können wir das extrahieren? Und mein Kollege Matthias Luft hat das dann auch in einem Tiermodell gemacht. Unsere Idee war, einen Nerven zu transferieren. Der erinnert an einen gewissen Anteil hier in grün abgebildet des Muskels und auch einen zweiten Nerv zu transferieren, sodass sich diese Nerven dem Muskel aufteilen. Das wurde in der Ratte gemacht. Der wurde der Nervus intorsius anterior sowie auch wieder der distale Nervus ulnaris gewählt. Die wurden über die Kubita subkutan verlegt und auf den langen Kopf des Bizeps transferiert. So hat das dann intraoperativ ausgeschaut. Das wurde dann mit 11 oder 12 Nullnähten hier am langen Kopf fixiert. Und nach 12 Wochen konnte man tatsächlich beobachten, bei selektiver Stimulation der transferierten Nerven zuckt der Muskel und wir konnten damit nachweisen, dass zwei unterschiedliche Nerven einen Muskel innervieren können, die vollkommen fremd zu diesem Muskel sind. Das konnten wir auch nachweisen in einem Nerve Crush Versuch, das heißt, man zerdrückt den Nerv eigentlich und sieht dann eine terminale Kontraktion des Muskels und auch hier konnten wir wieder Muskelkontraktionen bzw. auch Faszikulationen nachweisen. Jetzt haben wir sehr viel Kraft und Zeit investiert, um die Informationsdichte in diesen Muskeln zu erhöhen, aber wir müssen diese Information auch aus den Muskeln rausbekommen. Und das führt dann in weiterer Folge zu einem Projekt, das auch bei uns durchgeführt wird, nämlich die Applikation von hochauflösenden Elektroden, die direkt am Muskel liegen, nicht mehr auf der Haut. Und das sieht dann intraoperativ so aus. Die werden wirklich um den Muskel gelegt, um dreidimensional ein Abbild der elektrischen Aktivität im Muskel zu erhalten. Was das bedeutet, ist, dass wirklich feinste Unterschiede in den Muskelaktivitäten, nämlich wenn wir jetzt einen Nerv wie den Nervus ulnaris transferieren, der Mensch oder der Patient denkt daran, einen Lumbrikalmuskel zu verwenden, oder er denkt daran, dann ein bisschen weiter radial gelegen einen intrinsischen Handmuskel zu verwenden. Das wären verschiedene Motorfasern, die ganz feine Unterschiede in der Muskelaktivität verursachen. Und so können wir das feststellen und mittels Mustererkennung so Prothesensteuerung ableiten. Also wir sind an einem Punkt, wo wir recht viel Information in die Muskeln reinbringen. Wir sind am sehr guten Weg, diese Information zu extrahieren und dann in sehr ausgefeilte Prothesen in Steuerung umzuwandeln. Aber was wir vorhin bei den mechanischen Prothesen erwähnt haben, ist, dass die Sensibilität bei diesen mechanischen Prothesen sehr wichtig für die Patienten war. Also dieser ganze afferente Schenkel fehlt in dieser Diskussion noch. Und damit befassen wir uns auch und bedienen uns des Konzeptes von Targeted Sensory Reinnervation. Todd Kalken, einer der Pioniere in diesen Bereichen der Bionik, hat hier in einem glenohumeral amputierten Patienten diese Nerventransfers durchgeführt. Und im Rahmen dieser Nerventransfers wurde auch das subkutane Fett ausgedünnt, um bessere Signale abgreifen zu können, transkutan. Was man aber im Rahmen dessen auch macht, ist alle sensorischen Hautfasern zu durchtrennen, was dann natürlich ein offenes Ziel für neue Reinnervation bietet. Und was man dann festgestellt hat, ist, dass die Patienten nach einer monatelangen Reinnervationszeit gesagt haben, dass sie ein Abbild der verlorenen Hand auf der Brusthaut spüren. Also man berührt die Patienten auf der Brust und sie sagen, ich spüre meinen Zeigefinger wieder, den ich eigentlich gar nicht mehr habe. Und basierend auf diesem Konzept wollten wir das auch rekonstruieren und verbessern und haben dann wieder in einem Rattenmodell einen Nerventransfer durchgeführt, jetzt den proximalen Nervus ulnaris, der sehr dicht an sensorischen Fasern ist, hier in Rot dargestellt, auf den langen Kopf des Bizeps zu transferieren. Wir haben dann auch ein Hauttransplantat, nämlich dermale Haut, also haarlose dermale Haut, von der Sohle der Ratte genommen, weil die sehr dicht mit Mechanorezeptoren besetzt ist, das auf den Muskel drauf transplantiert und in weiterer Folge aufgearbeitet. Und was wir gesehen haben, ist, dass die sensorischen Fasern tatsächlich transmuskulär den Muskel, der hier abgebildet ist, verlassen und den Weg in dieses transplantierte Hautstück finden. Und nicht nur das, wir konnten auch hier zum Beispiel ein Meissner-Korpuskel in Grün mit dem reinnervierenden Axonbündel konnten wir feststellen, dass die Mechanorezeptoren spezifisch reinnerviert werden, also dass wir wirklich eine Schnittstelle haben, wie wir mit sensiblen Nerven kommunizieren können, ohne den Nerven direkt zu verwenden. Analog dazu, dass der Muskel der Verstärker ist für Motorsignale, haben wir so eine sehr robuste Schnittstelle, um mit sensorischen Nerven zu sprechen. Hier sieht man dann, dass auch der subdermale Plexus sich wiederhergestellt hat mit Merkel-Tastscheiben. Und darüber hinausgehend haben wir auch festgestellt, dass die Muskelspindeln wieder reinnerviert werden, was für die Propriozeption eine ganz große Sache ist. Hier in Blau wieder die Muskelfasern, hier eine sehr feine Muskelfaser, nämlich eine intrafusale Faser, welche wirklich umringt ist von einem Netz aus Nervenfasern, mit diesen grünen Punkten. Und diese grünen Punkte signalisieren die Synapsen. Das heißt, wir haben hier wirklich funktionelle Verbindungen vom peripheren Nervensystem mit diesen Muskelspindeln, haben also nicht nur eine Möglichkeit, taktil mit dem zentralen Nervensystem zu sprechen, sondern auch propriozeptiv. Das konnten wir elektrophysiologisch nachweisen. Wir haben die Haut berührt, auf diverse Art stimuliert, aber auch an der Sehne gezogen, um propriozeptiv etwas auszulösen und konnten dann, je nachdem, wann das Signal kam, konnten wir hier wirklich tolle afferente Nervenströme messen. Es funktioniert also wirklich, mit dem peripheren Nervensystem sensibel zu kommunizieren. Die Frage ist jetzt, wie kommunizieren wir mit so einem Hauttransplantat, das mitten am Muskel pickt? Wir wollen uns da einer Magnetstimulation bedienen. Da sind wir gerade in den ersten Kinderschritten eigentlich, indem wir unter dieses Hauttransplantat Magnete implantieren und dann im besten Fall im Prothesensockel implementiert mit einem Magnetstimulator, diese dann stimulieren, um sensible Signale quasi in das Nervensystem des Patienten zurückzuleiten. Das haben wir auch in einem modifizierten Tiermodell gemacht, am Gastrocnemius einen Nerventransfer durchgeführt, ein Doppelhauttransplantat mit Magnet implementiert. Und hier stehen wir momentan bei unseren ersten Kinderschritten, eine Magnetstimulation mit diesen implantierbaren Magneten an diesem Hauttransplantat durchzuführen. Zusammengefasst sind wir mittlerweile haben wir die Möglichkeit, wirklich eine extrem hohe Dichte an Motorinformation in die Muskeln hinein zu befördern, welche dann prothetisch für die prothetische Steuerung abgegriffen werden können. Wir haben hier also eine neuromuskuläre Landschaft, die für die Kontrolle schon sehr gut funktioniert, und wir sind am besten Weg, auch wieder den sensorischen Anteil dieser Landschaft wiederherzustellen, um dem Patienten ein Gefühl der verlorenen Extremität zu geben. Das ist nicht nur für die Funktion sehr wichtig, es lindert auch Phantom- und Neuromschmerzen und hilft dem Patienten auch, ein Gefühl des vollständigen Körperbildes wiederzuerlangen, dass die Prothese irgendwann in das Körperbild eingegliedert wird. Und damit bin ich dann auch schon am Ende zu unseren kurz zusammengefassten letzten 15 Jahren. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Festin, ich muss Sie gratulieren. Sie sind faszinierende Darstellungen, die Sie da geliefert haben.
Danke.
Meine Frage ist, Sie sprechen von Nerventransfer und nicht von Transplantation. Was ist da der Unterschied?
Beim Nerventransfer werden eigentlich Nerven, die nach proximal noch die Verbindung zum zentralen Nervensystem haben, umgelegt. Wenn man das jetzt einfach nur als ein elektrisches Kabel betrachtet, nehmen wir dieses Kabel, stecken es einfach gesagt aus und stecken es woanders wieder an. Das passiert natürlich im Rahmen von einem mikrochirurgischen Eingriff, aber damit kommt dieses elektrische Signal an einem ganz anderen Ziel an, und das können wir dann in der Prothetik verwenden, während die Nerventransplantation natürlich die Entnahme eines Nervengraftes ist, ein Soralis Graft zum Beispiel vom Bein, um einen Nervendefekt zu rekonstruieren.
Ja. Verwenden Sie auch Stimulationsfaktoren, also Zytokine oder sowas?
Wir im Labor nicht. Es gibt Gruppen im angloamerikanischen Raum, die das verwenden. Ich muss ehrlich gestehen, in der Ratte oder in unseren Tiermodellen regenerieren Nerven so gut, dass der Vorteil von solchen Modulatoren oder Mediatoren nicht wirklich greifbar ist für uns. Im Menschen wäre es wieder eine andere Frage, aber da, an dem Punkt sind wir noch nicht. In den experimentellen Tiermodellen hat es für uns zumindest keine Relevanz.
Gibt es noch eine Verbindung orthopädische Klinik mit Ihrem Bereich?
Gibt es schon. Also das hat sich jetzt natürlich alles aus der plastischen Chirurgie abgespielt. Die Orthopädie kommt dann ins Spiel, wenn man an den Prothesensockel denkt. Also die Prothesensockel, kann man sich vorstellen, die bieten sehr viel Konflikt, einfach durch Reibung am Stumpf, am Amputationsstumpf. Und aus Schweden, vom Richard Brademark, selbst ein Orthopäde, kommt jetzt der Vorstoß, die Prothesen direkt knöchern zu verankern. Das nennt man Osseointegration, ähnlich wie bei Dentalimplantaten, dass man ein Metallstück in den Knochen hineindreht, das dann transkutan rausführt. Also man hat dann quasi die Prothese direkt am Knochen befestigt und hat damit eine viel größere Stabilität, die die Patienten noch sehr wertschätzen, wird mittlerweile auch in der Klinik verwendet, auch bei uns.
Wundinfektionsprobleme?
Das ist natürlich, die Sache, genau. Am Metall-Hautübergang, also die Wundinfektionen sind mittlerweile durch den Hautverschluss besser geworden. Es ist aber in der Realität noch nicht so, dass die Patienten sagen, es saftelt gar nicht mehr. Also ein gewisses Maß an Wundsekret kommt immer noch raus, aber solange das sich in einem Rahmen hält, ohne dass es wirklich zu einer fulminanten Infektion kommt, sind die Patienten eigentlich sehr zufrieden
damit. Das heißt, nur lokale Abschirmung mit Antibiotika.
Ja, wenn es notwendig ist, genau.
Aber nicht allgemein.
So richtig. Ja. Im besten Fall ist auch nur einfache Wundpflege notwendig, und dann funktioniert das eigentlich sehr gut.
Okay, aber mit der plastischen Chirurgie sind Sie in engem Kontakt?
Wir sind von der plastischen Chirurgie.
Aber der Kollege Osman heißt, oder wie heißt
er? Oskar Aßmann.
Der Kollege Aßmann ist losgelöst von der Orthopädie und
genau, ist plastischer Chirurg.
Und ist plastischer Chirurg. Ist er Orthopäde, ne?
Ist plastischer Chirurg, also, der einfach sehr auf Extremitätenrekonstruktion und periphere Nervenchirurgie spezialisiert ist. Okay. Ja, also das ist die Nische gesucht. Aber im angloamerikanischen Raum sind sehr viele Orthopäden damit befasst, einfach weil die Handchirurgie so ein intersektionelles Fach ist. Da kommen die Orthopäden mit den plastischen Chirurgen sehr oft zusammen.
Auf alle Fälle haben wir jetzt ein bisschen mehr von der bionischen Rekonstruktion erfahren, und ich muss Ihnen wirklich gratulieren, das ist großartig.
Dankeschön, danke.
Dann danke ich allen Zuhörern und vor allem Herrn Festin für den ausgezeichneten Vortrag.
Gerne, danke. Dankeschön.